In der heutigen Folge geht es um die Integration von Naturerfahrung in den Arbeitsalltag und den Mehrwert von gemeinsamen Naturerlebnissen beim Teambuilding. Zu Gast ist Vitali Bütschkow, der Gründer von rausgegangen.de und Walkabout You. Vitali hat sich selbst vor einiger Zeit für einen längeren Zeitraum aus dem Businessleben zurückgezogen und ist zu Fuß über 5000 Kilometer durch Europa gelaufen. Die gemachten Erfahrungen und Erkenntnisse aus dieser Zeit vermittelt er, angereichert durch Methoden und Tools aus dem psychologischen Kontext und moderner Managementliteratur, in Vorträgen, begleiteten Touren für Reflexion und Wachstum sowie bei Teambuilding-Prozessen. In der Folge sprechen wir darüber, warum es für ein Naturerlebnis nicht immer direkt das Himalaya-Gebirge sein muss und welchen positiven Einfluss auch kurzes Verweilen an Orten mit natürlichen Komponenten haben kann. Vitali erläutert uns zudem, warum er das gemeinsame Erleben einer Wanderung in der Natur für erfolgreicher hält als die klassischen Teambuilding-Angebote wie zum Beispiel Bowlen und Paintball. Außerdem besprechen wir, warum man bei strategischen und langfristigen Themen im Business-Kontext durchaus mal einen Umweg zulassen sollte, statt immer zu versuchen, eine schnelle Lösung zu finden. Lasst euch von Vitali mitnehmen auf eine kurze Reise, die durchaus auch mal den Unternehmenskontext verlässt. Ich bin Achim Freier und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
Du hörst Zufrieden arbeiten, den Podcast für Personaler und Entscheider im deutschen Mittelstand. Wir unterstützen dich dabei, dein Unternehmen durch mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz nachhaltig erfolgreich zu machen.
Hallo und herzlich willkommen, Vitali Bütschkow zum Zufrieden Arbeiten Podcast. Heutiges Thema ist Naturerfahrung im New Work Alltag. Damit hast du dich intensiv beschäftigt. Kannst du einleitend ein paar Worte zu dir verlieren und vielleicht uns mit auf den Weg geben, warum du dieses Thema so ein bisschen zu deiner Herzensangelegenheit gemacht hast?
Ich glaube, du hast schon gesagt, auf den Weg geben. Und darum geht es ja genau, irgendwie auf den Weg sich einzulassen. Und vielleicht aus der Historie heraus, ich hab sozusagen diese zwei Sachen verbunden. Erstmal Unternehmertum und mit eigener Firma oder eigenen Firmen. Ich habe schon immer sehr gerne Projekte initiiert und gestartet, von klein bis groß, also bis zu mit 200 Mitarbeitern. Und irgendwann habe ich das halt komplett aufgehört und bin auf Wanderschaft gegangen, also quasi auf Pilgerschaft. Und das hat mich über 5.500 Kilometer zu Fuß durch Europa geführt, wo ich dann fast ein halbes Jahr wirklich im Wald übernachtet habe mit Zelt und Rucksack. Und ich bin dann irgendwann zurückgekommen und hatte so diese zwei Extreme. Einmal das Unternehmerische und einmal diese Wandererfahrung, jetzt nicht von einem Wochenende, sondern von fast einem halben Jahr. Und irgendwie wollte ich das kombinieren und so bin ich dazu gekommen. Mhm.
Was macht für dich den Reiz aus, daran in der Natur zu sein? Und was würdest du gerne den Leuten mit auf den Weg geben, die sich jetzt auch auf dein aktuelles Unternehmen einlassen?
Ich glaube, es gibt zwei wesentliche Punkte. Das eine ist, dass man, also diese Nachhaltigkeitsfrage kommt ja immer mehr auf und sozusagen die Umwelt mit einzubeziehen in jegliches Handeln. Und ich glaube, bevor man anfängt, das einzubeziehen, sollte man erstmal eine Art Verbindung schaffen. Und du kannst es dir nicht vorstellen, was es bedeutet, nach 5000 Kilometern und einem halben Jahr irgendwie im Wald zu übernachten. Ich sage jetzt nicht, du spürst jetzt irgendwie eine spirituelle Verbindung, aber du bist jemand anderes. Also diese Bodenständigkeit und dieses sozusagen diese Faszination für die Welt da draußen, das lässt dich nicht mehr los. Und ich habe gemerkt, dass das eigentlich relativ schnell kommen kann bei den Menschen, solange sie sich auf eine Naturerfahrung einlassen, die darüber hinausgeht, einfach nur quasi effizient Zeit draußen zu verbringen, irgendwie draußen zu joggen oder sich fit zu fühlen oder einen kurzen Spaziergang zu machen, sondern wirklich die Erfahrung um der Erfahrung willens zu tun und sich dann auch auf gewisse Experimente einzulassen. Das glaube ich erstmal so die Verbindung. Und das zweite ist, glaube ich, auch das Thema Wohlfühlen. Wir sind es einfach als Mensch gewohnt seit Evolutionsalter. Also wir sind ja sozusagen länger in der Natur draußen gewesen, als wir es hier drin waren, allein was unsere Biologie angeht. Und das ist einfach, wo wir herkommen, von sozusagen draußen unterwegs sein. Ich sage jetzt auch nicht, wir sollen alle zurück in der Höhle leben, weil es doch irgendwie angenehm, eine Heizung anmachen zu können. Aber es irgendwie doch zu kombinieren. Und das ist der Reiz und das ist der Weg, auf den ich mich gerade begehe.
Okay, das heißt, deine eigene Erfahrung ist, dass diese Naturaufenthalte extrem wertvoll für dich waren, als Erfahrung, auch ein bisschen als Kontrastprogramm zu einem extrem stressigen Alltag. Was sind so die physischen Effekte und vielleicht auch die psychischen Effekte, die du da gespürt hast oder die es vielleicht auch auf wissenschaftlicher Ebene gibt?
Ich glaube, auf wissenschaftlicher Ebene, wenn man mal reingeht in die Entwicklung vom Gehirn, dann es gibt ein sehr spannendes Buch von einem Neurowissenschaftler, der heißt Shane O'Mara, und der hat das Buch geschrieben, Das Glück des Gehens. Und der beschreibt darin, dass wenn man in die Tiere reinschaut und wie sich ihr Gehirn bildet, dass quasi Tiere, die anfangen nach Nahrung zu suchen, anfangen ein Gehirn herauszubilden, damit sie sich orientieren können. Und weil sie sich orientieren können, kommt dann sozusagen mehr Denken daran, also kreatives Denken, dann beim Menschen irgendwann eine Erinnerung und quasi Probleme lösen. Das Ganze rührt daher, dass wir uns erstmal in Bewegung bringen mussten. Das bedeutet, die Bewegung überhaupt mit der Gehirnentwicklung sehr, sehr verbunden. Wenn du in einen Baum schaust, ein Baum hat nicht wirklich ein Gehirn. Also, und ein Teil davon ist einfach, weil es steht. Es muss sich nicht bewegen. Also, und das ist, glaube ich, ein sehr spannender Effekt, wenn man überlegt, okay, wir wollen ja alle kreative Leistung und auf neue Ideen kommen, Innovation, Gesellschaft voranbringen. Viele auch Wissenschaftler und Leute wie Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Einstein, irgendwo in ihrer Biografie, wenn man die anfängt zu lesen, hat Gehen und Spaziergang und sich im Spaziergang austauschen, hat ganz, ganz wesentliche Beiträge dazu, zu gewissen Lösungswegen. Und ich glaube, diese zwei Komponenten, einerseits, dass das Gehen verbunden ist mit der Hirnentwicklung, und das zweite, die Beispiele an Menschen, die etwas geleistet haben, dass sie es einfach oft praktiziert haben, zeigt, glaube ich, dass es so nicht falsch sein kann.
Wenn wir uns mal anschauen, was in der Corona-Krise passiert ist, so ganz am Anfang sind so durch die Medien so Nachrichten gekommen wie neue Volkssportart, spazieren gehen. Ich glaube, auch Joggingschuhe waren eine Zeit lang ausverkauft. Radfahren ist plötzlich in Mode gekommen. Es gibt keine Fahrräder mehr mit einer Lieferzeit weniger als 5 Monate, wenn ich das mal so überblickend begreifen kann. Das heißt, die Leute haben irgendwie gefühlt in der Corona-Krise ein bisschen die Natur für sich wiederentdeckt. Ist das was du auch wahrgenommen hast? Oder wie schätzt du die Situation ein, warum plötzlich Joggingschuhe ausverkauft sind?
Na, ich glaube, natürlich hat man irgendwie das eine Extrem dann gehabt, sozusagen zu Hause sein, isoliert sein oder sich nur mit wenigen Leuten treffen. Dann natürlich auch das gesundheitliche Thema irgendwie draußen treffen. Entsprechend die Übertragungsrate ist da dann nicht so hoch. Und dann, glaube ich, haben eigentlich viele Leute versucht, dieses Gegenbeispiel zu finden und nicht mehr in so geschlossenen Räumen zu sein. Und aber ich glaube auch, so Thema Homeoffice hat das auch nochmal gezeigt, weil du das einfach nochmal besser kombinieren konntest. Also einfacher sagen zu können, okay, jetzt bin ich am Rechner und danach kann ich mal mit Freunden rausgehen, einfach in die Natur. Und ich glaube, das ist nicht nur Corona, sondern auch insgesamt so das Thema Klimawandel, Natürlichkeit, Bewusstsein für Nachhaltigkeit, dass das sozusagen ja auch gleichzeitig gerade vorherrscht und eigentlich das so diese zwei Trends sind, die dazu zurückführen, dass die Leute gegebenenfalls mehr Zeit gerade auch draußen verbringen. Das müsste man mal irgendwie eine Statistik finden, ob das wirklich so ist, weil das weiß ich nicht. Es kann ja nur sein, dass mehr Leute Joggingschuhe gekauft haben und Fahrräder gekauft haben, aber nicht wirklich mehr Zeit verbracht haben. Die hatten einfach mehr Geld
übrig. Dann wären wir direkt auch beim Thema Nachhaltigkeit. Du hast ja jetzt ein halbes Jahr in der Natur verbracht. Wenn wir jetzt gerade dieses Thema haben, erstmal Joggingschuhe kaufen, erstmal Wanderschuhe kaufen, um einen kurzen Spaziergang zu machen in der Natur. Was ist jetzt deine Erfahrung, was man eigentlich wirklich braucht, um vielleicht den Nachhaltigkeitsgedanken ein bisschen mit reinzubringen, wenn man sich in die Natur begeben will?
Ich glaube, es ist ein extremer Schutzmechanismus, sich aufzusagen, ich brauche das, damit ich erstmal anfangen kann. Das nehme ich immer wieder wahr, weil ich eine Zeit lang habe ich über meine Reisen, über meine 5000 Kilometer zu Fuß durch Europa Vorträge gehalten und kamen dann bis zu 600 Leute pro Vortrag. Und da war immer die Frage, welches Zelt brauche ich, welchen Schlafsack brauche ich, welche Isomatte brauche ich. Und diese Fragen haben sehr oft Menschen davon abgehalten, diese Erfahrung eigentlich zu tun. Und dadurch, dass wir so sicherheitsbewusst sind und auch so viele Möglichkeiten haben, Material anzuhäufen, glaube ich, führt das dazu, dass wir eigentlich die Erfahrung, die wir damit tun, immer weniger tun. Und entsprechend glaube ich, wenn man sagt, man möchte so eine Erfahrung begehen und sei es auch einfach mal 2 Tage am Stück irgendwie unterwegs sein von einem Ort zum nächsten, dann glaube ich, ist es lieber besser, die Erfahrung sozusagen einfacher zu machen. Also sprich, irgendwie dann übernachtet man halt in der Pension anstelle von draußen erstmal für das erste Mal. Dann brauche ich auch keinen Schlafsack. Also die Erfahrung einfacher zu machen, als zu sagen, ich brauche folgende Materialien, um es überhaupt machen zu können. Und eigentlich brauchst du nichts, als was du hast. Also es gibt ja auch Themen wie Wim Hof-Methode, wo die Leute irgendwie ganz fast nackig auf einen Berg steigen. So, das habe ich auch gemacht in Tschechien. Und das zeigt einfach, wie wenig du brauchst. Also noch nicht mal richtig Klamotten. So. Ja, und auch dieses ganze Barfuß-Bewusstseinsthema. Auch teilweise, irgendwann kann man sich sogar der Schuhe entledigen und es funktioniert.
Weil sich dann auf lange Sicht eine Hornhaut entwickelt, die im Prinzip, so wie es vor ein paar tausend Jahren vielleicht noch alle Menschen gemacht haben, als es noch keine Schuhe gab, die Füße sich selbst geschützt haben. Wenn du jetzt dieses Thema Mensch begibt sich vielleicht aus dem Umweltgedanken, vielleicht auch um der Enge, die so ein bisschen gefühlt durch die Corona-Situation entstanden ist, mehr in den Wald begeben. Würdest du sagen, das ist so ein Trend, der bald wieder abebbt? Und gehen wir vielleicht sogar in eine Richtung, in Japan ist ja ziemlich modern, dieses Thema Waldbaden. Das geht so ein bisschen in die Richtung, die du vorhin angeschrieben hast, so ein bisschen mit vollem geistigen Bewusstsein, voller Achtsamkeit mal einen Wald zu spüren, einen Wald wahrzunehmen. Würdest du sagen, da geht tatsächlich der Trend hin? Oder würdest du sagen, das ist vielleicht für den Deutschen dann doch ein bisschen zu viel, sich darauf einzulassen und der bleibt lieber eher beim Spaziergang und im Notfall geht er mal durch den Wald, wo man am Ende des Tages ja doch dreckige Schuhe bekommen kann?
Ich glaube, jedes Land hat dafür oder jede Kultur hat dafür sich so seine, würde ich sagen, seine eigenen Keywords geclaimed. Und wenn das in Japan Waldbaden oder Shirin-Yoko, wie das dort heißt, ist, dann glaube ich, verstehen die Leute aber auch was anderes, als wenn wir sagen Waldbaden. Also das heißt, wenn du einen Japaner fragen würdest, was verstehst du darunter, würde er dir, glaube ich, was anderes erklären, als wenn uns jemand fragt, was Waldbaden ist. Die Deutschen haben dafür sich den Begriff Wandern für sich einfach eingenommen. Und alle Deutschen gehen gerne wandern oder viele gehen gern wandern. Irgendwie auch. Es gibt überall Wanderwege, alles ist durchs Kreuz von verschiedenen Fernwanderwegen. Aber am Ende ist das relativ ähnlich. Ob jetzt sozusagen der Wanderer im Wald unterwegs ist und dort dann für eine gewisse Zeit einfach verweilt, auch vielleicht in Stille sein, das ist dann, wo das Richtung Waldbaden geht. Der Unterschied ist da, glaube ich, gar nicht mehr so groß. Ich glaube, das einzige Thema, was im Waldbaden-Kontext eine viel größere Bedeutung hat, ist so diese Naturerfahrung ganz klar als Erfahrung zu sehen und ganz klar sich bewusst die Zeit zu nehmen, intensiv einzuatmen, intensiv in Stille zu sein, intensiv an einem Ort zu sein und auf gewisse Erfahrungstouren zu gehen. Kann man das während einer normalen Wanderung erleben, indem man einmal anhält und tief einatmet, geht natürlich auch. Das heißt, der Unterschied ist da, glaube ich, gar nicht so groß. Und ich glaube, jede Kultur versteht da einfach was anderes drunter.
Okay, machen wir mal einmal den Schritt weiter. Wir waren jetzt so ein bisschen im Freizeitbereich wandern. Vielleicht kriegen wir den Bogen hin jetzt zum Thema Integration von so Naturerlebnissen in den Arbeitsalltag. Ja, vielleicht fangen wir damit an. Im Prinzip, was kann ein Mitarbeiter, vielleicht einer, der jetzt gerade im Homeoffice sitzt und vielleicht in einer Mietwohnung in der Kölner Innenstadt auch nicht die Option hat, sofort mit, ich gehe aus der Haustür raus und bin dann in einem Wald. Was kann der möglicherweise tun, um so ein bisschen Natur in den Alltag mit zu integrieren?
Ich glaube, du hast einen wesentlichen Punkt genannt, ist, er kann vielleicht nicht direkt in den Wald gehen, aber irgendwo ist überall sozusagen eine Insel der Natur. Und das kann ein kleiner Park sein, das kann auch ein Spielplatz sein, wo irgendwie eine riesen Eiche steht. Und ich glaube, erstmal sich bewusst zu machen, dass eine Naturerfahrung nicht bedeutet, ich muss in das Himalaya-Gebirge. Und das ist auch, glaube ich, oft, wo die Diskrepanz herrscht von Erfahrungen müssen immer sehr, sehr extrem sein. So, wenn ich den Berg besteige, dann den Mount Everest. Und ich glaube, sich diese kleinen Inseln wirklich vor Ort zu suchen, das auch sich bewusst zu machen, dass das auch schon Natur ist und dass das auch ausreicht. Und sich auf gewisse Routinen einzulassen. Also beispielsweise, wenn man in eine Pause startet, wirklich mal zu sagen, für 5 Minuten lege ich erstmal das Handy weg und mache erstmal gar nichts und sitze einfach nur da und bin einfach still und beobachte ganz intensiv. Das ist ein Tool, was du aus der Naturerfahrung, was so der Kraftort heißt, sich Kraftorte zu suchen, direkt in der Nähe. Das bedeutet gar nicht, dass man irgendwie weit gehen muss. Das wäre jetzt sozusagen eine Möglichkeit, das sehr stark zu integrieren.
Okay. Wenn du jetzt sozusagen dir so eine Organisation anschaust, die vielleicht ihren Campus irgendwo mitten in der Innenstadt hat, was könnte so eine Organisation leisten, um dafür die Mitarbeitenden dann eine Möglichkeit zu schaffen, Naturerlebnisse in den Arbeitsalltag zu integrieren?
Also ich glaube erstmal auch zu verstehen, dass sozusagen viele in der Organisation wollen ja in ihrem Privatleben oft gehen auf eine Wanderung oder sind dann mit ihren Kindern irgendwo draußen, vielleicht gehen ihre Kinder in den Waldkindergarten. Also erstmal sozusagen das private Umfeld ist ja oft auch mit Naturerlebnissen verbunden. Und dann sich einzugestehen, warum das Thema Arbeit so trennen von sozusagen den privaten Bedürfnissen, warum das nicht ab und zu mal auch verschmelzen lassen. Und jetzt innerhalb von einer Organisation beispielsweise einmal im Monat ein Format einführen, wo man bewusst mit den Leuten den Weg nach draußen macht. Also das kann ja sogar online geschehen. Und dass die Organisation oder dass sich gewisse Fragestellungen dann gewidmet wird. Das Ganze ist dann oft sehr teambildend, was dann ermöglicht wird über verschiedene Ebenen der Gesprächsführung und dass die Leute sich dann über diese Fragen sozusagen beim Laufen austauschen und dass diese Fragen aber ganz klar gerahmt sind. Das heißt, nicht über irgendwas, sondern sozusagen etwas vorgeben. Und das wird relativ automatisch ein starkes Wir-Gefühl erzeugen, weil es etwas anderes ist als in dem Kontext von einem geschlossenen Raum und wir sind alle in einem Meeting. Das kann irgendwie ein Monatsrhythmus sein, das kann ein Halbjahresrhythmus sein, das kann auch mal ein Jahresrhythmus sein, aber dass man sich das durchaus mal bewusst gestaltet, so ein Format.
Okay, das geht ja tatsächlich so ein bisschen in Richtung Walking Meetings, also du hast jetzt gesagt, man sollte da eine konkrete Fragestellung vorgehen. Das ist ja so ein bisschen so ein Thema, was so in der New Work-Szene gerade hochkocht, vielleicht sogar schon wieder ein bisschen am Abflauen ist, ist ja dieses Thema, jedes Meeting, das geht, irgendwie gehend zu verbringen. Geht das in diese Richtung und hältst du das für einen sinnvollen Weg? Was sind vielleicht die Vor- und Nachteile von Meetings im Gehen?
Ich glaube, erstmal ist das natürlich verbunden mit gewissen Setup-Time. Also irgendwie die Leute müssen sich treffen, rausgehen. Aber ich glaube auch die Frage ist natürlich, welche Resultate will man damit erzielen? Also will man irgendwas schnell quasi besprechen und gewisse einfach nächsten To-Dos festlegen? Oder geht es um eine tiefere Verbindung mit den zwei Menschen, die auf den Weg gehen oder mit den drei oder vier? Und ich glaube, in diesen zwei Komponenten sollte man immer schauen, ob das jetzt sozusagen tribe-bildend ist, also das heißt, ein Wir-Gefühl erschaffen oder nur eine Transaktion, also nur sozusagen nächste To-Dos. Ich glaube, so auf dieser nächsten To-Do-Ebene ist das manchmal einfach schneller und auch für jeden sozusagen zeitsparender. Mhm. Einfach Telefonat oder ein Zoom-Call oder ein Teams. Aber auf der anderen Seite, wenn es um das Tribe-Gefühl geht, um Vertrauen bilden, um warum tun wir das Ganze, also quasi alles, was ein bisschen eine Ebene tiefer geht, da lohnt es sich ja auch, diese Zeit zu investieren, weil es einfach in einer ganz anderen Qualität am Ende die Ergebnisse rauskommen.
Okay, aber das wäre jetzt sozusagen das Zusammengehen, das wäre Tribe-bildend. Rein theoretisch könnte ich ja auch meine Kollegin, meinen Kollegen, mit dem ich was besprechen möchte, anrufen oder vielleicht auch einen Videocall machen und dabei mich in der Natur bewegen. Natürlich, wenn ich ein Handy vorm Kopf habe, nehme ich nicht so viel von der Natur wahr, aber nehmen wir mal die Handysituation. Wäre das auch eine gewinnbringende Komponente, wenn sich die Einzelpersonen jeweils in natürlichen Raum begeben?
Ich denke schon. Also allein auch, was wissenschaftlich gezeigt wird, dass allein noch so dieser Blick einerseits aufs Grüne bedeutet für deinen Evolution, also für deinen Kopf oftmals was sehr Sicherheitsgebendes, weil überall, wo es Grün gibt, ist Nahrung vorhanden. Also man fühlt sich sozusagen sicher. Und gleichzeitig auch einfach sozusagen der öffnende Horizont, auch kreativ bildend. Und natürlich ist das dann ein Unterschied, wenn beide einfach mit den Steckern im Ohr, in dem Telefonat beide draußen unterwegs sind, als wenn sie in einem kleinen, stickigen Raum sitzen. Das ist sicherlich ein großer Unterschied, was da am Ende bei rauskommt. Also einfach auch vom Wohlbefinden her. Und es ist ja auch oft so, und das ist vielleicht so zum Thema Aufmerksamkeit, es ist ja auch oft so, dass man dann Gespräche anfängt zu kombinieren mit dem, was man sieht. Das bedeutet, wenn du sozusagen einen Weg gehst und ein gewisser Gesprächspart dann auf diesem bestimmten Weg vorhanden ist, dass du danach, wenn du nochmal diesen Weg gehst, dich daran erinnerst. Das heißt, das Gehirn verknüpft automatisch das Gesprochene mit dem Visuellen, was du nicht in einem Raum hast, weil es sozusagen gleichbleibend ist. Das bedeutet auch so, das Thema Erinnerung, wie intensiv ist das Ganze, wird auf eine andere Ebene geführt.
Aber dann müsste ich ja fast sagen, okay, ich nehme diesen Weg, wenn ich mich mit Strategiethemen beschäftige, diesen Weg, wenn ich mich mit mitarbeitenden Themen beschäftige, um mich im Zweifel dann durch die Gleichartigkeit des Weges wieder an die Stelle der letzten Überlegung zurückzuerinnern. Das wäre ja dann auch ein Tool fast.
Ja, es ist genau, eigentlich ja. Eigentlich könnte man das für sich ausprobieren. Ja.
Okay. Gehen wir mal auf eure Dienstleistung jetzt im konkreten Fall ein. Ihr bietet ja im Prinzip solche Erlebnistouren in der freien Natur an. Ist jetzt erstmal nicht die klassische Teambuilding-Maßnahme, ne? Also sonst ist ja das Übliche, man trifft sich zum Bowlen, Kletterpark, was ja auch schon ein bisschen Naturelemente meistens mit drin hat, ist so ein Thema Paintball oder was es noch gibt, Kanufahren ist vielleicht auch noch so ein Punkt, wo man gemeinsam ein Boot steuern muss. Was ist das Besondere an eurer Herangehensweise und wie würdest du das beschreiben?
Ja, ich glaube erstmal du stellst sozusagen, also erstmal die Beispiele, die du genannt hast. Beim Paintball schießt man sich gegenseitig ab. Ich glaube nicht, dass das sehr teamfördernd ist. Mhm. Irgendwie beim Go-Kart-Fahren versucht man sich zu überholen und teilweise wegzurammen. Und es gibt sozusagen einen Ersten, es gibt eine Gewinnerin oder sowas. Und ich glaube, das erfüllt nicht den Zweck meistens, weil der Zweck ist ja von so einer Maßnahme, dass ein Wir-Gefühl vorhanden ist. Und um ein Wir-Gefühl zu erreichen, sollte man, glaube ich, erstmal keine ersten, zweiten, dritten, vierten haben, sondern sozusagen alle auf einer ähnlichen Ebene haben. Und es sollte auch keine Hierarchiestufe vorhanden sein. Und ich glaube, das ist die Überführung in so einen Wanderkontext, weil erstmal geht jeder die gleiche Strecke, jeder sozusagen muss das gleiche physische durchmachen, aber es ist etwas, was jeder auch kann, weil jeder irgendwo 10, also bei uns sind die Strecken meistens 10, 12 Kilometer, weil wir viele Übungen dazwischen einbringen. Das ist auch genau der Weg, den im Schnitt wir früher als nomadisches Volk gegangen sind. Das heißt, der Mensch vor einigen 10.000 Jahren, als er nomadisch gelebt hat, hat im Schnitt ungefähr 12.000 Meter gemacht. Da gibt es Studien mit Naturvölker. Und das ist auch sozusagen diese Distanz, die wir versuchen zu gehen. Und ich glaube, der Unterschied ist erstmal, dass das jeder oder jede problemlos kann und das alles auf einer sehr gleichen Ebene passiert, ohne dass es einen Gewinner oder eine Gewinnerin geben muss. Mhm. Und dadurch alleine schon das Format, allein schon dieser Raum ganz, ganz viel von diesem Wir-Gefühl, Teamgefühl erbringt.
Mhm. Das heißt, deine Empfehlung wäre grundsätzlich, wenn man eine Teambuilding-Maßnahme angeht, darauf zu achten, dass es kein Element ist, was ein Gegeneinander forciert. Ne? Ist ja beim Bowling ganz genauso. Ne? Es geht darum, wer wirft am besten die Kugeln oder in meinem Fall hat am meisten Glück am Ende des Tages, dass die Kugel das Ziel erreicht. Das wäre sozusagen erstmal dein erster Punkt. Der zweite Punkt, den du genannt hast, ist, man schafft gemeinsam etwas und die 12 Kilometer sind von allen zu schaffen. Hast du manchmal das Gefühl, da gibt es dann die Situation, dass einer würde gerne 20 Kilometer laufen und eine Person, die vielleicht auch gewichttechnische Probleme hat, schnauft nach 5 Kilometern und würde sich am liebsten ein Taxi rufen? Sind das auch Erfahrungen, die er da macht und wie geht er denn damit um?
Ich glaube, also grundsätzlich gibt es das, dass Leute mit diesem Gefühl reinkommen. Der eine sagt, boah, ich will eigentlich irgendwie eine gute körperliche Erfahrung machen und 30 Kilometer laufen. Die andere sagt, boah, mehr als 6 Kilometer ist schwierig. Und dann merkt man aber, dass genau das, weil man es gemeinsam als Gruppe erlebt und weil der Austausch, also auch die Tools, die wir da drin verwenden, allein schon so intensiv auch für manche sind von der, ich sag jetzt von der Psyche, aber es geht schon manchmal sehr tief rein, dass der Weg ist nur der Raum und in diesem Raum passiert ganz viel und danach sozusagen nach dem Weg, das reicht dann den meisten auch, weil sowohl das Körperliche dazukommt zu einer psychologischen Erfahrung.
Okay. Und die psychologische Erfahrung, das ist im Prinzip das, was ihr durch Übungen damit mit reinbringt oder ist damit gemeint, einfach dieses Naturerlebnis an sich, was für viele vielleicht ungewohnt ist, weil sie eben gerade jetzt 2 Jahre im Homeoffice in ihrem kleinen Kämmerchen mit einem kleinen Fenster gesessen haben.
Genau, das sind eher die dann sozusagen die mentalen Erlebnisse, die dann durch die Tools hervorgerufen werden. Weil es auch für viele überraschend ist, wie einfach das eigentlich ist, auf diese Ebene zu kommen. Also ein konkretes Beispiel ist, wir fangen immer damit an, dass man möglichst hohe Gesprächsanteile hat mit Menschen, die man am wenigsten kennt. Es gibt eine Studie, die zeigt, dass wenn du dich mit Menschen unterhältst, die du am wenigsten kennst, dass die Intensität der Gespräche am intensivsten ist, weil du sozusagen, du kannst nichts falsch machen. Weil die Person, die du da hast, es gut sein kann, dass du sie halt nie wieder triffst. Von daher fangen die Menschen an, sich zu öffnen und fangen Dinge an zu erzählen, die sie vielleicht ihrer Frau, ihrem Mann, ihren Eltern noch nie erzählt hat. Und auf einmal so diese Komponente der Tiefe geht dann total schnell. Und das ist dann auch, was viele sehr schnell flasht, dass es so einfache Tools sind, mit so einer starken Wirkung.
Wenn es aber ein organisationstechnisches Team ist, dann könnte man ja immer im Hinterkopf haben, okay, wenn ich Ihnen das jetzt sage, dann zeige ich mich ja möglicherweise verletzlich in der Situation. Ja, und ein Team arbeitet ja im Zweifel, wenn es gut läuft, Fluktuation niedrig ist, relativ lange zusammen. Ist das nicht auch eine gewisse Gefahr, die Leute dann hemmt, in diese Tiefe zu gehen, wenn du jetzt das Ganze als Teambuilding-Element sehen würdest und nicht als fremde Menschen machen zusammen diese Wegerfahrung?
Ich glaube, da gibt es auch die zwei Komponenten. Erstmal gibt es die eine Komponente, dass es immer natürlich Menschen gibt, die du besser kennst in dem Team als andere. Und du hast gewissermaßen auch sozusagen, den einen will ich gar nicht so gut kennenlernen, weil irgendwie ist da mal was passiert. So. Und genau damit, genau mit der Person wirst du dann gematcht. Und dann eigentlich jeder oder jede sieht dann, oh wow, da ist doch sehr viel Schönheit in diesem Menschen drin. So, auch wenn das vielleicht blockiert worden ist am Anfang durch ein anderes Erlebnis. Und auf der Teamebene, wir verwenden einige Tools aus dem Thema Search Inside Yourself. Das ist ein Google-Programm, was sich auf emotionale Intelligenz spezialisiert. Und die emotionale Intelligenz, das ist ein ganz großer Faktor, dich verletzlich zu zeigen. Weil nur wenn du verletzlich bist, bist du genauso ein Mensch wie der andere gegenüber von dir auch. Mhm. Und Kooperation und Wir-Gefühl und Teamgefühl funktioniert unter Menschen. Das bedeutet, dass es auch in Ordnung ist, zu wissen, dass der Chef beispielsweise nicht immer weiß, wo es lang geht. Also sozusagen auch strategisch und da auch verletzlich manchmal ist, weil er auch eine Familie hat, weil er auch Kinder hat, denen es manchmal nicht gut geht und manchmal mit diesem Gefühl in ein Meeting geht. Und das, was wir während dieser Touren erleben, gerade bei Managementpositionen, die dann auf einmal diese verletzliche Seite zeigen, dass dann in dem Circle, wo wir uns am Ende in dem Kreis zusammenfinden, die Leute auf die anderen Teammitglieder blicken und eine Aussage ist, oh wow, das sind alles so schöne Menschen. Man hat dann sozusagen dieses Gefühl von Schönheit bei Leuten, dass man merkt, es ist auch eine Person wie ich mit gleichen Tiefschlägen, mit gleichen Höhepunkten, mit ähnlichem Hintergrund. Und das macht das Thema Vertrauen und Kooperation viel, viel einfacher.
Okay, das heißt, für ein funktionierendes Team wäre das auch aus deiner Sicht eine Komponente, die dazu beiträgt, dass es gut funktioniert, dass sich die Teammitglieder verletzlich zeigen. Und das könnt ihr mit bestimmten Tools auf diesen Touren in gewisser Weise erreichen, indem ihr sie so ein bisschen aus der Komfortzone rauslockt, vielleicht auch mit der Person matcht, die vielleicht als erstes mal als am unsympathischsten bewertet wird. Du hast gerade das Thema Search Inside Yourself angesprochen und das in den Google-Kontext gesetzt. Was ist so die Kernbotschaft dieser Theorie?
Das Thema Search Inside Yourself ist entwickelt worden von einem der ersten Entwickler von Google. Und der hat dann als Entwickler verstanden, okay, wir sind hier alle sehr rational, wir versuchen auf Zahlen alles runterzubrechen. Was ist eigentlich mit unserer Emotion und mit unserer mentalen Gesundheit? Und Google versucht ja dann oft sozusagen, wenn sie was machen, das dann richtig zu machen. Das heißt, der hat sich hat auch einfach die Mittel dazu und hat dann sich sozusagen die krassesten Mindfulness-Lehrer, die es da draußen gibt, haben diese dann zu sich eingeladen und haben angefangen, gemeinsam ein Programm zu entwickeln und den Mitarbeitern zugänglich zu machen, wie auch einfach ein Programm sozusagen rausgegründet, wie Google Maps. Gibt es jetzt Search Inside Yourself, das ist wirklich... Google ist ja eine Suchmaschine, suchen im Internet und das ist die Suche in dir selbst. Und das basiert sehr stark auf dem Thema der emotionalen Intelligenz. Das bedeutet zu verstehen, wie funktionieren meine Emotionen, wie funktioniert sozusagen meine Gefühle, meine Sichtweise auf anderen Menschen. Und das auch versuchen, sehr, sehr wissenschaftlich darzulegen und zu belegen. Und das... Genau, und das sind viele Komponenten, die wir aus diesem Programm verwenden, weil es einfach sich auch auf den draußen Kontext sehr gut übertragen lässt.
Okay. Die zweite Theorie, die ihr zumindest auf eurer Webseite nennt, die eine wichtige Rolle bei euch spielt, ist die Theory U. Was hat es damit auf sich? Was sind da die Kernbotschaften, die da drin stecken?
Wo Search Inside Yourself mehr in das Innere reingeht, das bedeutet, in dich als Person geht Theory U viel mehr in den gesellschaftlichen Kontext. Das bedeutet, es versucht sich eigentlich mit drei Dingen zu verbinden. Das bedeutet die Verbindung zu dir selbst, das ist noch Search Inside Yourself, die Verbindung mit sozusagen dem direkten Kontext um dich herum, das heißt deinem Team beispielsweise, deinen Mitmenschen, und die Verbindung mit der Natur, das bedeutet sozusagen mit dem gesamtgesellschaftlichen Hintergrund oder mit allem, was um einen herum spielt. Und Kernaussage dessen ist, dass um ein Ziel zu erreichen, es nicht darum geht, das sofort auf das Ziel zu springen oder sofort sozusagen die erstbeste Lösung zu machen, sondern erstmal sich vom Ziel, vom vermeintlichen Ziel zu entfernen. Deswegen dieses U, das bedeutet, wenn sozusagen auf der linken Seite, du weißt, da fängst du an und willst eigentlich auf die rechte Seite rüber und kannst sozusagen diesen Sprung machen, der ist eigentlich relativ kurz. Aber in der Theory U gehst du erstmal, entfernst du dich erstmal nach unten, sozusagen von dem Ziel weg, und versuchst die Qualität deiner Antwort zu steigern oder deines Zieles zu steigern, indem man in eine gewisse Verbindung geht, um dann aus dieser Qualität heraus gegebenenfalls an das gleiche Ziel zu kommen, aber mit sozusagen einem ganz anderen Bewusstsein. Und das ist auch, das sind gewisse Meditationspraxen, das sind gewisse Vorstellungsrituale, das sind Tools wie das Journaling, das sind Gesprächsführungstechniken. Also das heißt, es ist von Otto Scharmer, er ist ja selber auch aus Deutschland, der dann ans MIT gewechselt ist. Er bedient sich selber ganz vieler verschiedener Tools aus Design Thinking, Lego Serious Play, Spiritualitätsthemen, Buddhismus und hat das aber so kombiniert, dass es, also sozusagen so gemainstreamt, dass es selbst für, nicht nur für Organisationen, sondern auch für Regierungen, beispielsweise in Schottland, gibt es gewisse Leute in den Regierungen, die auch danach arbeiten, da einfach übersetzt für.
Ich stelle es mir relativ schwierig vor, dieses Thema einem Manager, der darauf geschult ist, oder einer Managerin natürlich auch, die darauf geschult ist, den kurzen, schnellen Entscheidungsweg zu wählen. Das ist ja schon auch eine gewisse Herausforderung dann für die Personen, die ja genauso wie wir alle ja in gewisser Weise auch sozialisiert sind, nimm den schnellsten Weg, triff die Entscheidung. Oft ist es ja auch so, dass Zeit fehlt, um eine Entscheidung langfristig vorzubereiten. Stelle ich mir relativ schwierig vor, denen das zu verkaufen.
Ja, da gibt es aber eine ganz spannende Übung von Jon Kabat-Zinn. Das ist der Begründer des Programms MBSR, Management Based Stress Reduction. Das heißt die Rosinenübung. Und was er sagt, nimm drei Rosinen und sozusagen beschäftige dich sehr, sehr stark mit dieser Rosine und streichel drumherum und fühl sie und leg sie dann ganz langsam auf die Lippen. Irgendwann kommt die Zunge. Und ich habe das letzte Woche erst gemacht in diesem MBSA-Training. Das heißt, wir haben eine Stunde lang drei Rosinen gegessen. So. Der Punkt, und das ist eigentlich genau die Antwort zu dieser Frage, satt werden tust du relativ schnell, indem du die Rosine einfach reinwirfst und sozusagen schluckst. Aber diese intensive Erfahrung von, wie fühlt es sich an, wie riecht es, wie hört sich das an, wie schmeckt es, wie ist es, wenn du es langsam kaust, wie zerfließt das quasi durch deine Zähne und kommt dann langsam runter. Diese Intensität der Erfahrung erlebst du dann aber nicht. Hm. Und eigentlich ist das eine sehr schöne Überleitung zu Organisation. Ich meine, wir arbeiten ja auch eigentlich, klar, wir verdienen Geld damit, aber eigentlich müssen wir doch alle einfach irgendetwas tun, weil sonst ist es ja extrem langweilig, weißt du, sozusagen, also irgendwas müssen wir ja doch mit unserem Leben anfangen, so. Also beschäftigen wir uns, wie ein Kind sich mit dem Spielen beschäftigt. Ja. Und es gibt ja den Neurowissenschaftler Gerald Hüther, der sagt, das Spielen ist die Arbeit des Kindes. Und irgendwo übersetze ich das sehr gerne auch auf den Erwachsenen und übersetze eigentlich, das Arbeiten ist ja auch das Spielen des Erwachsenen. Hm. Und das möglichst intensiv zu genießen, wie so diese Rosine über eine Stunde lang zu genießen, das bedeutet auch manchmal einfach nicht sofort zum Ziel zu kommen, sondern erstmal abzuweichen und diese Qualität zu erhöhen.
Hm. Okay, aber das würde bedeuten, ich habe jetzt den Manager, die Managerin davon überzeugt, dass sie einen anderen Weg gehen kann, um das gleiche Ziel zu erreichen. Und dass sie dann möglicherweise ein anderes Verhältnis zu der Entscheidung, die sie getroffen hat oder er getroffen hat, hat. Wie passt das in die Zeit, in der immer Zeit gleich Geld gesetzt wird, wo es um Geschwindigkeit geht, wo wir wahnsinnig gefüllte Überstundenkonten haben, die das ja noch mehr forcieren, dass wir so denken, ne? Also, und wie viele Menschen gibt es, die tatsächlich sich dann die Zeit nehmen, ich sag mal, den kompletten U-Verlauf durchzugehen, um nachher einer Entscheidung auch anders gegenüberzustehen?
Ich glaube, erstmal, du wirst niemanden überzeugen. Also sozusagen, das ist jetzt nicht so, ich kann sagen, hier ist günstiger, deswegen nimmst du, oder ist besser, deswegen mach's. Sondern die Veränderung ist ja immer einfacher, bei dir selbst anzusetzen. Es gibt immer so diesen schönen Spruch, ich dachte, ich wäre schlau und wollte die Welt verändern. Ich bin weise geworden und habe mich selbst verändert. Hm. Und ich glaube, die Manager, wo du sagst, die sagen, die kannst du nicht überzeugen, sondern wenn jemand irgendwie seinen Weg gehen will, wird er seinen Weg gehen. Aber wenn er selber merkt, okay, ich muss mich eigentlich verändern und dafür muss ich die Organisation verändern und dafür will ich die Teams verändern und fange erstmal sozusagen bei mir an und versuche diese Dinge in die Organisation zu überführen, dann ist das möglich. Aber dann spielt sozusagen das Thema Geld und Zeit. Klar müssen Projekte in einer gewissen Zeit entwickelt werden, aber das ist nicht mehr die primäre Rolle. Und das ist auch, glaube ich, auch der Überschwenk zum Anfang, wo ich ja gesagt habe, ich bin irgendwie auf diese 5000 Kilometer Wanderung gegangen. Da hat es überhaupt nicht darum, das spielt überhaupt keine Rolle, ob es ein halbes Jahr dauert, ein Jahr lang dauert. Da geht es wirklich ja darum, diesen Weg zu gehen. Und ich glaube, auch im Organisationskontext, im unternehmerischen Kontext, geht eigentlich auch ganz viel darum, einfach diesen Weg zu gehen, um ihn zu gehen. Hm. Und möglichst diesen Weg zu genießen. Hm. Weil um Geld zu verdienen, ja, vielleicht gibt es dann irgendwann andere Mechanismen, so als jeden Tag in die Arbeit zu gehen.
Hm. Wäre wünschenswert an der einen oder anderen Stelle. Kennst du Organisationen, die oder wo vielleicht auch die Management-Ebene schon ein bisschen diesen Punkt erkannt hat, entsprechend agiert? Also gibt es so Role Model in der Unternehmerschaft, wo man sich da was abschauen könnte?
Also jetzt die Organisation, die das mit uns machen, ist das nie, wo ich sagen würde, das ist die Organisation, sondern es sind verschiedene Teams. Und was ich merke, ist, dass es gibt quasi zwei Bereiche. Das eine nennt sich so dieses People Evolution oder People Culture Thema, das heißt Organisationen, die auch eine Rolle eingeführt haben, die dafür zuständig ist, dass es ein Wir-Gefühl und dass es sozusagen ein Gefühl gibt von wir steuern auf ein ähnliches Ziel zu. Oder auch diese ganze Purpose-Bewegung, das ist so diese eine Rolle. Und die zweite Rolle von den Leuten, die auf uns zukommen, ist so dieses ganze Nachhaltigkeitsthema. Das bedeutet, eine Abteilung, die für die Nachhaltigkeitsthemen zuständig ist, was heute nicht mehr nur ein Reporting ist, sondern das ja auch wirklich ins Doing zu überführen. Und das sind tatsächlich die Menschen, die ich nicht überzeugen muss, sondern die eigentlich relativ schnell sagen, ja cool, ich habe so das Gefühl, das könnte Sinn machen, lass es uns doch einfach ausprobieren, so in kleinen Schritten.
Okay, das heißt, das wäre der Punkt, niemanden zwingen, sondern einfach mal die Erfahrung machen lassen und dann schauen, ist das was für sie? Vielleicht berichten die auch von der Erfahrung und dann haben andere Lust, das auch mal auszuprobieren. Das könnte so eine Art Schneeballeffekt, der dann in der Organisation stattfinden kann, angefangen vielleicht vom People and Culture Team, vielleicht vom Innovationsteam, Nachhaltigkeitsteam so ein bisschen in die Richtung denkend. Abschließend, wenn jetzt eine Organisation sagt, oder vielleicht sagt auch das People and Culture Team, wir würden gerne dieses Thema ein bisschen mehr in unserer Unternehmenskultur verankern. Welche drei Tipps würdest du den fragenden Personen mit auf den Weg geben?
Das geht sozusagen sofort, ich sag mal, okay, sofort sozusagen zum Ziel springen. So. Und das finde ich oft herausfordernd, zu sagen, okay, irgendwie 1, 2, 3, weil das ist genauso dieses Überführen in, okay, in eine Lösung. So. Mhm. Erstmal, glaube ich, ist es wichtig, da wirklich zuzuhören und zu verstehen, okay, ist das irgendwie ein dysfunktionales Team, was da gerade ist? Das heißt, ist da eine Herausforderung auf der Vertrauensebene? Ist da eine Herausforderung auf der Strategieebene von der Organisation? Das heißt, das Team ist irgendwie ziellos. Ich finde es schwierig, einfach zu sagen, macht 1, 2, 3. Am Ende sind es meistens die gleichen Tools. Nur die Frage ist, ob die Fragestellung richtig gestellt ist. Und das wäre erstmal sozusagen für mich das Wesentliche, das erstmal herauszufinden, bevor ich sage, macht 1, 2, 3. Und das Wichtige ist aber, und das ist eine Schönheit an der Theory U beispielsweise, da geht es nicht darum, das sozusagen direkt alles richtig zu machen, sondern da geht es ganz groß darum, erst mal irgendwie anzufangen, also sozusagen in kleinen Schritten. Und das ist ja auch, was in der buddhistischen Lehre sehr verankert ist, es erstmal zu machen und nicht dogmatisch zu versuchen, irgendwie das Richtige zu machen, sondern sich peu à peu sozusagen über das Doing einfach zu lernen.
Das heißt ja, dann wäre im Prinzip der Haupttipp und dann der einzige: Verabschiede dich davon, immer den schnellsten, direkten Weg zur Entscheidung zu finden, sondern nehme dir Zeit zu analysieren, nehme dir Zeit, den Weg zu gehen, nimm dir die Möglichkeit, Dinge auszuprobieren, ohne zu wissen, ob es der absolut beste Weg ist, um zum Ziel hinzukommen. Das könnte man das so beschreiben?
Ja, bei Fragestellungen, die eine gewisse Tiefe haben. Also ich meine jetzt, wenn man sagt, okay, was ist der kürzeste Weg, um mit dem Laster von X nach Y zu fahren, dann go for it. Da glaube ich, braucht man keinen Prozess. Aber wenn es darum geht, ein Wir-Gefühl zu schaffen, ein Purpose für eine Organisation zu finden, eine Zielsetzung zu formulieren, herauszufinden, warum gibt es überhaupt diese Organisation und warum soll die überhaupt bestehen bleiben. Weil vielleicht ist es manchmal auch besser für die Gesellschaft, wenn es einfach gar nicht mehr gibt. So. Wenn die Leute auch alle kündigen, das kann ja auch eine Antwort sein. Die ist zwar dann hart, aber manchmal ist es ja auch gut, wenn Leute einfach Dinge auch verlassen. So. Und dafür sollte man diesen Weg nach unten und nicht sozusagen sofort zum Ziel springend, da sollte man das eingehen.
Vielen herzlichen Dank, Vitali, für die spannenden Einblicke. Sehr viel gelernt. Vielen Dank.
Ich danke dir.
Das war Zufrieden arbeiten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Darüber hinaus sind wir offen für Kritik, Kommentare und Anregungen. Schick uns hierzu doch einfach eine Mail an podcast@consulimus.de. Am meisten aber freuen wir uns über eine persönliche Weiterempfehlung. Und wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.